Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid bei Radio X im richtigen Programm, die richtige Zeit, Hörerfenster. Nach einer langen Sommerpause wieder mal mit Greenpeace Frankfurt. Wir waren letztes Mal im Juni hier im Studio. Wir hatten uns auch mal eine Ruhepause gegönnt und ich hoffe, wir haben auch in Zukunft wieder interessante, spannende Themen für euch. Heute, wie vorher schon mal angesagt in der Programmvorhersage, das Thema TTIP, CETA als Zukunftsversprechen, Ausrufezeichen und Fragezeichen. Die Freihandelsabkommen aus der Sicht von Jugendorganisationen. Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Sicherung und Währung unseres Wohlstandes, zur Festlegung von Umwelt- und Verbraucherstandards im Zuge der Globalisierung sind zentrale Argumente der Befürworterinnen und Befürworter dieser Freihandelsabkommen, die verhandelt werden, ausverhandelt sind. Das ist für einmal zwischen den USA und der Europäischen Union TTIP und das andere, das schon fertig ausverhandelt ist, zwischen Kanada und der Europäischen Union, kurz CETA. Welchen Blick werfen denn Jugendorganisationen auf diese Versprechen, Zukunftsversprechen? Welche Kritikpunkte gibt es aus der Sicht der verschiedenen Jugendverbände? Darüber möchte ich heute reden und ich habe drei Gäste im Studio. Das ist einmal der Danilo Müller von der NAJU Hessen. Die NAJU Hessen ist die Jugendorganisation des NABU. Hallo Danilo.
Hallo.
Freut es dich, hier zu sein?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Eine einmalige Chance.
Okay, sehr schön. Dann habe ich den Marc Di Pancrazio vom Landesverband der Evangelischen Jugend in Hessen. Hallo Marc.
Hallo, auch ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
Und dann habe ich den Nico Heinz Fischer. Also Heinz Fischer ist der Doppelfamilienname, nicht der zweite Vorname von der BUND-Jugend in Rheinland-Pfalz. Er hat länderübergreifend hierher reisen müssen dürfen. Hallo Nico.
Hallo, danke auch von mir nochmal für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Otto Gebhardt, ich von Greenpeace Frankfurt. Ich versuche uns jetzt mal durch diese Sendung zu steuern. ihr firmiert unter dem Begriff Jugendblock, beziehungsweise Block hört sich, finde ich, etwas furchtbar an, sagen wir eher Jugendbündnis, hört sich vielleicht ein bisschen freundlicher an. Wie seid ihr vernetzt und woraus besteht dieses Jugendbündnis? Was habt ihr denn bisher gemacht oder was habt ihr vorzumachen? Weiß nicht, wer anfangen möchte. Nico?
Das Jugendbündnis in Frankfurt hier hat sich jetzt formiert anlässlich von Großdemonstrationen am 17. September, also nächsten Samstag, zu dem ein bundesweites Bündnisaufruf, dem in 7 Städten bundesweit stattfinden. Und da haben sich einige Jugendorganisationen aus Rheinland-Pfalz und Hessen zusammengeschlossen, die eben gemeinsam innerhalb dieser Demo auch die Jugendperspektive stark machen wollten. Das sind im Einzelnen Grüne Jugend, DGB-Jugend, Jusos, Naturfreunde-Jugend, Linksjugend Solid, DIDIF-Jugend, Evangelische Jugend NAJU, die Linke SDS, Bundjugend und WWF-Jugend. Und wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten zusammen hier, um auch aus Jugendperspektive zu den Freihandelsabkommen zu informieren und uns da einzubringen.
Also dann auch wirklich so, wie ich gerade sagte, länderübergreifend, weil du kommst ja aus Mainz, Rheinland-Pfalz und Marc, wie seid ihr dazu gekommen? Oder?
Also bei uns war das so, dass ein Kollege von der DGB-Jugend uns angefragt hat, gesagt, hier, wir starten ein großes, breites Jugendbündnis. Und was man, denke ich, noch erwähnen kann, ist, dass es jetzt was relativ Außergewöhnliches ist, dass sich die autonomen Jugendverbände, sage ich mal, mit den politischen Jugendorganisationen zusammensetzen. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren hier hauptamtlich tätig und das ist das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Und ich glaube, das spricht auch für die Brisanz des Themas. Und wie gesagt, die DGB-Jugend hat uns angeschrieben, hat gemeint, hier, das ist wichtig, wollt ihr nicht mitmachen? Und dann haben wir gesagt, klar.
Danilo, wie sieht eure Vernetzung aus? Trefft ihr euch regelmäßig? Konferiert ihr per Telefon, per E-Mail? Seht ihr euch immer wieder?
Also unsere Organisationsstruktur bestand hauptsächlich erstmal aus Treffen und es hat sich dann auch schnell, haben wir einen E-Mail-Verteiler und haben auch Telefonkonferenzen und so weiter gemacht, um alles Wesentliche zu besprechen und vorzubereiten. Wir haben also grundsätzlich war die Idee, auf dieser Großdemo in Frankfurt einen Jugendblock zu haben, also einen Block, der junge Menschen anspricht auf dieser Demo, die ja leider auch größtenteils immer von gerade älteren Generationen bevölkert wird. Und dass die Leute sich sozusagen nicht in ihren eigenen Organisationen sozusagen mit anderen also mit anderen Generationen mischen müssen, sondern die Möglichkeit haben, sich mit jungen Leuten aus ihrer Generation zu treffen und mit ihnen gemeinsam sozusagen ihre eigene Musik zu hören und sowas. Also dass einfach der Jugendblock nochmal einen eigenen Schwerpunkt auch setzen kann. Deswegen, das war die Grundidee und jetzt sitzen wir hier. Also es hat sich noch was draus entwickelt. Also wir haben jetzt nicht nur diesen kleinen Part auf der Demo, sondern versuchen jetzt auch drumherum einiges zu organisieren.
Also es gibt ein Leben nach der Demo, ja.
Auf jeden Fall, kann man so sagen, ja.
Was sind die Kritikpunkte? So, ja, es gibt ja von den Erwachsenen, wie man es jetzt immer bezeichnet, mal gefällt, muss man irgendwann eine gute Bezeichnung, einen Begriff einfallen lassen. Was gibt es aus eurer Sicht Kritikpunkte an TTIP, CETA, an diesen Freihandelsabkommen? Nico?
Wir haben uns zusammengeschlossen aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven. Wir haben Verbände, die sich für faire Bildung einsetzen, für gute Arbeit, für Klima- und Umweltschutz, für Verbraucherschutz. Und wir sehen einfach, dass an all diesen Stellen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA Errungenschaften bedrohen, zukünftige Verbesserungen verhindern. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meinem Bereich, dem Umweltschutz. In CETA fehlt das europäische Vorsorgeprinzip, das heißt, ein Stoff oder ein Verfahren muss nachgewiesenermaßen unbedenklich sein, damit es erlaubt wird. Stattdessen wird der sogenannte wissenschaftsbasierte Ansatz erwähnt. Wissenschaftsbasiert ist ein Euphemismus für Nachsorgeprinzip. Das heißt, es wird erstmal erlaubt und wenn irgendwann erwiesen ist, dass es gefährlich ist, dann wird es verboten. Das betrifft zum Beispiel den Bereich der Gentechnik und könnte die relativ strenge Gentechnikgesetzgebung in der EU massiv aufweichen.
Es wird ja immer argumentiert von den Befürwortern, es werden Standards festgeschrieben oder es besteht die Möglichkeit, Standards festzuschreiben. Wie sieht es denn aus? Werden diese Standards bis zum St.-Nimmerleins-Tag dann so bestehen bleiben oder gibt es da die Möglichkeit, was dran zu verändern? Ich meine, unter dem Gesichtspunkt wäre es ja vielleicht wirklich positiv zu sehen, dass es so ein Abkommen gibt.
Die Idee ist ja, oder was die Befürworter propagieren, ist ja, dass dann endlich verbindliche Standards für eine Globalisierung, ja, die guten Standards folgt. Aber gerade das sehen wir nicht so. Wir sehen eher einen Abfall von Standards, der uns dadurch droht. Gerade wird es den Mechanismus der regulatorischen Kooperation geben. Also jetzt im Beispiel CETA zwischen Kanada und der Europäischen Union.
Erklär doch mal kurz, was damit meinst. Ich meine, dieser Begriff ist sehr wolkig und blumig. Wer sich nicht so sehr damit beschäftigt, was versteht man unter dieser regulatorischen Kooperation?
Die regulatorische Kooperation ist eigentlich eine sinnvolle Sache, wenn man so ein Freihandelsabkommen machen möchte, weil es natürlich darum geht, die Regulatorien sozusagen anzupassen. Der Punkt ist, dass dadurch ganz massiv die Möglichkeiten sozusagen es ins Positive zu steigern eingeschränkt werden. Also es wird ein Rat für regulatorische Kooperation eingeführt werden, der dann sozusagen immer wenn neue regulatorische Gesetzesentwürfe, also neue Verbraucherschutzvorschriften und ähnliches verabschiedet oder, ja, werden sollen, dass die dann, dass die erst durch diesen Rat der regulatorischen Kooperation genehmigt werden müssen. Das heißt, es gibt ein weiteres Gremium, was es erschwert, neue regulatorische Maßnahmen zu ergreifen.
Also Standards zu verbessern letztendlich. Marc?
Ich würde gerne mal auf das zu sprechen kommen, was du am Anfang gemeint hast, also gerade in Bezug auf die Standards. Also wir tun immer so, als wenn wir hier in Deutschland die allerbesten Standards hätten und das im internationalen, also im Ausland nicht so wäre und ich denke nicht, dass man das so sagen kann. Also es gibt auch hier bestimmte Bereiche, gerade im Bereich von Umweltschutz, von Arbeitnehmerrechten etc., wo man sagen kann, da kann sich durchaus auch noch einiges verbessern. Und die Gefahr, die wir oder die ich hierbei sehen, ist, wenn wir das Ganze jetzt verschriftlichen und fixieren, das blockiert vielleicht auch die Verbesserung in Zukunft. Also wenn wir Dinge verbessern wollen, dann hilft es wenig, Dinge jetzt festzusetzen. Deswegen würde ich sagen, ein Schritt nach vorne und nicht nach hinten.
Okay. Bei diesem bei diesem CETA-Abkommen, das ja eigentlich jetzt im Moment mehr im Mittelpunkt steht, in der Diskussion steht, wie TTIP, weil eben CETA ausverhandelt ist. Inzwischen liegt auch der übersetzte Vertrag. Wer Interesse hat, es nachzulesen, ich hatte ja dieser Tage einen Kommentar gelesen vom Herrn Grillo vom BDI, braucht eine Lesebrille und etwas Zeit. Es sind 1300 Seiten in Juristendeutsch. Viel Spaß, wenn ihr euch das alle im Radio mal nach dieser Radiosendung durchlesen wollt. Nur zu. Bei diesem CETA-Abkommen, da taucht auch dieser Begriff gemischter CETA-Ausschuss auf. Nico, was ist denn darunter zu verstehen?
Also es soll ein gemischter CETA-Ausschuss gebildet werden. Der Vorsitz wird innehaben einmal die kanadische Handelsministerin oder der kanadische Handelsminister und die EU-Handelskommissarin. Über die weitere Besetzung ist nichts bekannt, also da werden irgendwelche Beamten dann drin sein. Und dieser Ausschuss hat dann die Legitimation, das CETA-Abkommen rechtsverbindlich auszulegen und weiterzuentwickeln. Das heißt zum Beispiel beim Investitionsschutz, auf den wir noch zu sprechen kommen können, gibt es eine Definition, wann Klagen für Investoren möglich sind und dann kann der gemischte CETA-Ausschuss da weitere Punkte ergänzen oder ähnliches. Das heißt, ein demokratisch überhaupt nicht legitimierter Rat bekommt hier judikative und legislative Kompetenzen und an den Parlamenten vorbei, die nur einmal über das Abkommen abstimmen und dann nie wieder, wird das Abkommen weiterentwickelt. Man nennt das auch Living Agreement, ein lebendes Abkommen.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, diese Schiedsgerichte, Investorenschutz-Schiedsgerichte, da wird ja jetzt ein Stück weit als ja ein Fortschritt, Erfolg, wie auch immer, bezeichnet, dass es einen Plan gibt. Soweit ich weiß, ist nur ein Plan noch im Moment. Ein sogenanntes Handelsgerichtshof in internationalen einzurichten. Seht ihr das als Vorteil, Fortschritt oder positiv, Danilo?
Man muss sagen, im Gegensatz zu den im TTIP-Abkommen propagierten internationalen Schiedsgerichtshöfen ist es ein Fortschritt, aber ein minimaler. Also ich bin der Meinung, diese sind immer noch abzulehnen. Es ist ein Investitionsschutzgericht sozusagen, wo nur ausländische Konzerne und ausländische Investoren klagen können. Also das ist ein Gericht, das sozusagen nur extra für die ist, sozusagen ein Elitengericht, ja, wo normale Bürger überhaupt keinen Zugang zu haben und auch keine Staaten.
Ja, es gibt aber auch kein Verbandsklagerecht, wie wir das zum Beispiel hier im Umweltbereich kennen.
Natürlich nicht. Also es ist wirklich nur für ausländische Investoren, seien es jetzt Privatpersonen oder Unternehmen. Und natürlich werden da auch noch zusätzlich für die Richter, die dort arbeiten werden, werden falsche ökonomische Anreize gesetzt. Das heißt, diese Leute werden pro Fall bezahlt hauptsächlich, also bekommen nur ein geringes Grundgehalt und haben deswegen natürlich ein großes Interesse daran, dass es viele Fälle geben wird. Und wenn nur die Investoren klagen können, dann werden sie wahrscheinlich eher entscheiden, dass es diesen Investoren gut gefällt, damit die auch einen Sinn sehen zu klagen. Und das ist ein großes Problem, weil auch wenn man diesen einigen Richtern ganz sicher Idealismus unterstellen kann, ist es bei allen nicht der Fall. Und wenn man ökonomisch davon abhängig ist, das zeigt immer wieder, dass da die Moral dann doch oft auf der Strecke bleibt.
Also ich muss sagen, die Sache mit den Schiedsgerichten, auf die jetzt auch die Sache mit dem regulatorischen Rat oder dieser Weiterentwicklung auch fußt, das hatte ja auch mal eine Zeit lang seine Berechtigung. Also es ging ja auch vor allem darum, Unternehmen vor staatlicher Willkür zu schützen. Also das stimmt auch aus einer Zeit, wo vielleicht in bestimmten Ländern die Gerichtsbarkeit oder vielleicht auch die Demokratie im Allgemeinen nicht so weit fortgeschritten war, um zu sagen, okay, wir müssen ein Instrument installieren, was Unternehmen, die im Ausland investieren wollen, vor staatlicher oder gerichtlicher Willkür schützt. Und da ist für mich das Hauptargument zu sagen, wir brauchen es einfach nicht. Die Gerichtsbarkeit und die demokratischen Strukturen sind sowohl in Deutschland als auch in Kanada und USA gut ausgebaut. Und da finde ich, müssen wir kein neues Instrument installieren, das unsere, wie gesagt, etablierten Strukturen aushöhlt. Wir brauchen es nicht.
Nico? Also ich würde es nochmal aufgreifen, was Danilo und Marc gerade gesagt haben. Letztendlich dieser Reform Vorschlag, diese Reform, die jetzt in CETA tatsächlich verankert wurde, ICS statt ISDS, um es in Abkürzungen auszudrücken, ist eine Reaktion auf Detailkritik am Verfahren dieser Schiedsgerichte, am Zustandekommen dieser Schiedsgerichte. Und da gibt es tatsächlich minimale Verbesserungen. Aber das ändert nichts an der Grundsatzkritik. Also selbst wenn dieses Gericht jetzt ansatzweise unabhängig wäre, was es nicht ist, Danilo hat es korrekt formuliert, geht es immer noch darum, dass Investoren, und zwar nur Investoren, hier ein Sonderklagerecht zugestanden wird, um ihre Interessen besser durchzusetzen. Und die Gründe, aus denen sie klagen können, bleiben gleich. Sie können klagen, wenn sie indirekt enteignet werden, was sehr weit ausgelegt wird. Also zum Beispiel, wenn betriebliche Mitbestimmung ausgeweitet wird, könnte das eine Form von indirekter Enteignung sein. Oder eben, wenn sie ihr Anspruch auf eine gerechte und billige Behandlung, auch so ein sehr schwammiger Begriff, verletzt wird. Und aufgrund ähnlicher Klauseln in anderen Freihandelsverträgen wurden Staaten verklagt, die Fracking, also eine umweltschädliche Methode Erdgas zu fördern, verboten haben, die den Mindestlohn erhöht haben oder im Fall der Bundesrepublik Deutschland den Atomausstieg beschlossen haben.
Wogegen Vattenfall klagt, aber das wissen wir jetzt auch schon seit Jahren. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Nur kurz, vielleicht ein, zwei Sätze, bevor wir mal eine kleine Pause machen. Die Entwicklung des Abkommens ist ja auch so ein fragwürdiger Prozess gewesen. Gerade bei CETA hat man, TTIP ist ja schon eine Zeit lang im Gespräch, seit etwa 2 Jahren, Pi mal Daumen, 2,5 Jahre. CETA tauchte dann plötzlich wie das Ungeheuer von Loch Ness auf und war einfach da. Was sagt es denn über diesen ganzen Prozess aus?
Also ich finde, aus Perspektive von Jugendverbänden oder ich sage mal Bürgern eines demokratischen Staates im Allgemeinen wirkt das alles sehr, sehr dubios. Also dass das Ganze jahrelang in irgendwelchen Hinterzimmern, vor allem von Lobbyisten oder Menschen mit primär ökonomischen Interessen erarbeitet und dann auf dem Silbertablett serviert wird, so nach dem Motto, unterschreibt bitte jetzt einfach mal, über die Details machen wir uns nachher Gedanken, das halte ich einfach für schwierig und das widerspricht auch allem, was wir und auch die Jugendverbandsarbeit über Demokratie und Partizipation wissen und aus Überzeugung leisten.
Kann man da, wenn man böswillig ist, sagen, so entsteht Politikverdrossenheit, Demokratieabgewandtheit, wie auch immer?
Ich würde es jetzt nicht verallgemeinern, also ich denke, das generelle Interesse von Kindern und Jugendlichen und auch natürlich auch Akteuren in der ehrenamtlichen Jugendverbandsarbeit haben ein sehr hohes politisches Interesse und das zeigt auch die Shell-Jugendstudie und der Freiwilligen-Survey und so. Also generelles politisches Interesse besteht, aber wenn es eine Verdrossenheit gibt, dann eher gegenüber solchen Verfahren.
Ja, ihr seid immer noch im Hörfenster bei Radio X Greenpeace Frankfurt. TTIP, CETA als Zukunftsversprechen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, das mal andersherum. Freihandelsabkommen aus der Sicht von Jugendorganisationen. Wir haben ja jetzt mal so die grundsätzlichen Themen, Kritikpunkte angesprochen. Wollen wir ein bisschen konkreter werden? Ein gewichtiges Teil von diesen Freihandelsabkommen bezieht sich auch auf die öffentliche Daseinsvorsorge, also sprich Personennahverkehr, Wasserversorgung, Bildung. Was fällt euch noch ein?
Wichtiger Punkt, Gesundheit.
Gesundheit, genau. Wie schätzt ihr das ein mit dem Blick auf die öffentliche Daseinsvorsorge, Nico?
Also vielleicht erstmal allgemein zu dem, wie CETA da funktioniert an der Stelle. Es gibt Liberalisierungsverpflichtungen. Also einmal die Vorschrift, dass alle Liberalisierungen, alle Privatisierungen, die es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages gab, nicht mehr rückgängig gemacht werden dürfen. Und darüber hinaus auch, dass alle Liberalisierungen, alle Privatisierungen, die nach Inkrafttreten des Abkommens durchgeführt werden, automatisch zu Verpflichtungen nach CETA werden. Das heißt, wenn eine Kommune jetzt einen bestimmten Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge privatisiert und dann merkt, jetzt wird die Qualität schlechter, Preise höher, war vielleicht doch keine so gute Idee, dann kann sie das nicht mehr rückgängig machen. Die BefürworterInnen sagen immer, die öffentliche Daseinsvorsorge sei ausgeklammert. Das stimmt so nicht. Es gibt eine Negativliste, auf denen Bereiche vermerkt sind, die von Liberalisierungsverpflichtungen zumindest teilweise ausgenommen sind. Diese ist sehr unübersichtlich und es gibt keinen generellen Vorbehalt für die öffentliche Daseinsvorsorge, sodass wir hier dem Argument, das sei ausgenommen, nicht folgen können. Wir finden auch prinzipiell diesen Negativlistenansatz problematisch, weil wenn man schon liberalisieren will, dann sollte man eigentlich positiv benennen, wo will ich liberalisieren und nicht, wo will ich es nicht, weil dann kann man immer leicht einen Bereich vergessen oder einen Bereich einfach nicht aufzählen, der sich erst in Zukunft entwickeln wird.
Ja, da wollen wir mal ein bisschen konkreter werden. Marc, du arbeitest zu einer gewissen Weise auch im Bereich der Bildungspolitik.
Das kann man so sagen.
Wie schätzt du denn ein? Ich meine, das ist jetzt keine Schule, keine Hochschule, wie auch immer, aber wie kann man das bezeichnen? Erwachsenenbildung, Weiterbildung oder unter welchem Aspekt?
Jugendbildung, außerschulische Jugendbildung. Okay. Das machen wir. Machen übrigens alle Jugendverbände. Also okay. Das ist so unser Auftrag.
Okay.
Also was man zum Bildungsbereich sagen kann, also das, was wir gerade als staatliches Vorsorgeprinzip oder Daseinsversorgung genannt hatten, ist, der Staat bezuschusst auch oder subventioniert bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens, zum Beispiel Schulen oder generell kulturelle Angebote. Und die Gefahr dabei könnte sein, dass wenn kanadische oder auch amerikanische Schulen oder ja Träger von kulturellen Angeboten sich hier ansiedeln wollen, dass die diese Bezuschussung generell auch als wettbewerbsverzerrende Maßnahme sehen könnten, um zu sagen, okay, ich fühle mich hier gegenüber den öffentlichen Trägern benachteiligt und entweder ich fordere diesen Zuschuss im Vornherein ein und dann muss man halt überlegen, was heißt das für diesen Pool an Fördermitteln? Also muss das dann erhöht werden auf Zulasten der Steuerzahler oder werden die wenigen vorhandenen Mittel dann aufgeteilt oder klagen die einfach im Nachhinein über dieses, wie gesagt, Schiedsgericht, regulatorischer Rat oder wie auch immer, einfach auf wettbewerbsverzerrende Maßnahmen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, also Bildung, Kultur etc., wo man sich die Frage stellen muss, ja, was heißt es dann im nächsten Schritt? Und das ist für uns alles noch nicht so klar beziehungsweise nicht transparent kommuniziert und da kann ich die Verunsicherung beziehungsweise Verärgerung schon verstehen.
Ja. Auch gerade, also der Bereich der Schule steht zwar sozusagen mit auf der Negativliste, aber der Punkt ist, dass alle anderen Dienstleistungen, die mit der Schule zu tun haben, das heißt Kantinen, Essen und sonstige teilweise auch Büchereien oder
also Lehrmittelversorgung.
Genau, das alles ist nicht ausgenommen und könnte sozusagen unter Liberalisierungspflichten fallen.
Fällt mir gerade ein, könnte das unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden Technisierung auch von ja allgemeinbildenden Schulen, sprich Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, eine Rolle spielen? Also zum Beispiel mit der Versorgung von IT-Bereichen?
Also der Investitionsschutz gilt prinzipiell für alle Bereiche. Also da ist es auch, der Bildungsbereich ist da auch nicht ausgenommen. Also da gibt es diese Negativliste nicht. Und da kann man sich ganz leicht vorstellen, dass Unternehmen, die in die Schulen rein wollen, zum Beispiel mit Technik, da an irgendwelchen Stellen, wo sie die Regelungen nicht genug zu ihren Gunsten gestaltet sehen, dann vor Schiedsgerichten bzw. dann vor dem Handelsgerichtshof klagen auf Schadensersatz.
Danilo, du arbeitest, jetzt habe ich es nicht mehr richtig im Kopf, als freiwilliges soziales Jahr?
Nein,
oder wie
war das? Bundesfreiwilligendienst.
Bundesfreiwilligendienst, okay. Beim ASB, beim Arbeiter-Samariter-Bund? Also die Rettungsdienste sind ja auch eine Form von Daseinsvorsorge. Hast du denn Einblick inzwischen, wahrscheinlich schon, inwieweit es sich auswirken könnte?
Ja, also ich bin natürlich kein Fachmann für die Organisation des Rettungsdienstwesens. Ich hab mir einiges dazu angelesen. Ich habe auch mich damit beschäftigt und habe es ja auch direkt erlebt. In Deutschland ist der Rettungsdienst schon weitgehend liberalisiert. Also es gibt Ausschreibungen für Rettungsdienst. Das heißt, wenn es darum geht, einen bestimmten Bereich abzudecken, können verschiedene Akteure dort sozusagen ein Angebot machen und bekommen dann
mit den bestimmten den Bereich meinst du jetzt geografisch?
Genau, also, einen geografischen Bereich, der Rettungsdienst technisch abgedeckt werden muss. In Deutschland haben wir noch die großen Hilfsorganisationen, also Deutsches Rotes Kreuz, Malteser, Johanniter, auch der Arbeiter-Samariter-Bund, die den Rettungsdienst in den größten Teilen betreiben. Es gibt auch schon private Anbieter. Und die Befürchtung ist jetzt vor allem, dass da dieser Bereich natürlich nicht ausgenommen ist von Liberalisierungspflichten, hier jegliche soziale Bevorzugung der gemeinnützigen GmbHs, also sprich der Hilfsorganisationen, beendet wird und dass immer mehr und verstärkter Wettbewerb auftritt und dass ja vor allem es zu einer Rosinenpickerei der privaten Anbieter kommt, die sich natürlich für die lukrativen Gegenden interessieren, also die gerade ländliche Bereiche, wo wenig Einsätze gefahren werden und sozusagen viel Kosten, aber nicht so viel Gewinn in Aussicht ist. Dort wird die Versorgung zweifelsohne schlechter werden. Also die privaten Anbieter werden sich die besten Stücke sozusagen raussuchen, wo sie viel Gewinn machen können oder viel Gewinn erwarten. Und dadurch werden natürlich die anderen Bereiche entweder gar nicht abgedeckt werden oder halt von irgendwelchen Hilfsorganisationen. Und das Ganze wird natürlich auf dem Rücken der Beschäftigten in diesen Bereichen ausgetragen. Also die konkurrenzfähig werden die kann man ja nur werden, da es gewisse Fixkosten gibt. Ja, also man braucht Rettungswägen und Rettungsmittel. Nur sozusagen über das Drücken der Löhne der dort arbeitenden Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und Rettungssanitäter.
Ja, man kann wahrscheinlich auch annehmen, dass zumindest die Gefahr besteht, dass eben ländliche Räume dann, unterversorgt wäre vielleicht noch angenehm im Verhältnis zu gar nicht versorgt.
Ja, es gibt ja in Deutschland ein Rettungsdienstgesetz und was vorschreibt, dass es dass jeder Bereich versorgt werden muss. Und das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es zu einer Nichtversorgung irgendeines Bereiches kommt. Mhm. Aber dann wird natürlich dort sozusagen unverhältnismäßig viel Geld für bezahlt werden müssen. Und das könnte wieder den Steuerzahler oder beziehungsweise den Staat teuer zu stehen kommen.
Marc, du hattest mir im Vorgespräch noch ein bisschen was angedeutet Richtung Kulturszene. Wie könnte es sich denn da auswirken?
Ja, so in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt hatte, also dass bestimmte Angebote ohne öffentliche Subventionen oder also jetzt hier am Beispiel der Stadt Frankfurt ohne bestimmte Zuschüsse oder Subventionen der Stadt nicht bestehen könnten. Zum Beispiel können das Theaterangebote sein, verschiedene kulturelle Angebote, wo Leute Wert legen auf Vielfalt und auf alternative Angebote etc.
Radio X.
In Klammer zum Beispiel Radio X. Die haben es ohnehin schon schwer mit den öffentlichen Zuschüssen und die hätten es ohne die Zuschüsse wahrscheinlich, also nicht nur noch schwerer, sondern so schwer, dass sie wahrscheinlich nicht bestehen könnten. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, das geht so nicht.
Also wäre das Stichwort Konkurrenz, belebt das Geschäft, Fragezeichen, verdrängt aber auch viele. Ich wollte jetzt nochmal auf ein Ausgangspunkt auf die Fragestellung, auf den Titel zurückkommen. TTIP, CETA oder überhaupt diese Freihandelsabkommen, es gibt ja zig Abkommen, die verhandelt werden, die da in der Öffentlichkeit, TISA wäre zum Beispiel auch nochmal so eine Frage, diese Dienstleistungsvereinbarung. Es wird uns ja gern als Zukunft versprechen, als schöne, rosige Zukunft angeboten. Wie schätzt ihr das ein? Ist das für euch ein Paradies dann auf Erden? Nico?
Also auf jeden Fall nicht. Wir setzen uns ein, ich habe es anfangs schon mal erwähnt, für faire Bildung, gute Arbeit und konsequenten Umweltschutz. Ich bin auch ganz persönlich der Auffassung, dass wir in den Bereichen noch viel mehr tun müssen. Wir haben eine massive soziale Ungerechtigkeit weltweit. Wir haben Umweltprobleme, die sich massiv verschärfen werden und auch unsere Zukunft, die meiner Generation, die von nachfolgenden Generationen ganz stark bedrohen. Und da bräuchten wir starke gesellschaftliche Veränderungen in Richtung mehr ökologische Nachhaltigkeit, mehr soziale Gerechtigkeit, bessere Bildung. Und CETA und TTIP stehen für das genaue Gegenteil. Ich habe gesagt am Anfang, sie senken Standards ab. Und wir haben auch schon besprochen, es sind Mechanismen in den Verträgen vereinbart, wie der Investitionsschutz, wie die regulatorische Kooperation, die verhindern, dass Standards in Zukunft verbessert werden können. Und das ist eine massive Bedrohung einer Zukunft und kein Versprechen.
Danilo?
Ja, man muss auch einfach sagen, diese Verträge sind ja ganz explizit für die Zukunft gemacht. Das heißt, gerade die junge Generation und die kommenden Generationen werden sozusagen die größten Veränderungen, die CETA und TTIP dann mit sich bringen, erleben oder würden. Wir hoffen ja doch, dass es zu all dem nicht kommt. Da sehe ich eine kleine Analogie zum Brexit, wo ein großer Teil der älteren Generation für den Brexit war, während der große Teil der jüngeren Generation dagegen war. Und Genau so ist es. Diesen Generationenkonflikt sehe ich zum Glück derzeit auf die Abkommen CETA und TTIP nicht. Aber es ist trotzdem so, dass wir am längsten sozusagen mit diesen Abkommen dann leben müssten.
Mark hatte sich vorher gemeldet und dann abgewunken, aber du musst jetzt doch noch was sagen, weil das so ein kleines Art Resümee ist, weil es ja eigentlich unsere Ausgangsfrage beantworten soll. Nur zu. Vielleicht fällt dir noch was an.
Ja, ich wollte eigentlich nur das bestätigen, was du gesagt hast. Also
was Nico gesagt hat.
Jugendliche, ja, also wir sind davon länger betroffen und ich finde es absolut richtig. Also ich denke, es ist klar, dass also wenn man jetzt auch strukturkritisch oder ideologisch kritisch werden will, 1% auf dieser Welt haben mehr als die restlichen 99% und das wird immer stärker. Also die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und es gibt Erhebungen von Bürgern, die sagen, okay, ich bin unzufrieden oder man könnte mal was ändern, es wäre mal angebracht, irgendwie mehr Gerechtigkeit und alles. Und die neuen Freihandelsabkommen, die uns das so als die neue Änderung und alles wird gut verkaufen, die bringen eigentlich eher mehr vom Alten, nämlich weitere Privilegierungen für Großkonzerne und für die, die eh schon, ich sag mal, Macht und Geld haben und weniger von etwas Neuem. Und deswegen wage ich das einfach zu bezweifeln, ob man das so schlucken kann.
Nico, du hast jetzt zu der Runde Schlusswort 2 Sätze. Es dürfen auch 3 sein, aber viel mehr nicht.
Ja, das Problem ist tatsächlich auch, dass CETA und TTIP diese Zukunft, die wir nicht haben wollen, ganz stark zementieren, weil die Abkommen nur sehr schwer rückgängig zu machen sind. CETA enthält beispielsweise eine Klausel, die dafür sorgt, dass selbst wenn der Vertrag gekündigt werden sollte, der Investitionsschutz noch 20 Jahre gilt. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, die Abkommen jetzt von vornherein zu verhindern.
Okay, vielen Dank euch noch bis hierher. Schlussrunde, Runde, eine Runde Sachen. Es gibt den heftigen Vorwurf an die No-TTIP-Bewegung, Anti-Amerikanismus, Empörungsindustrie. Wie beurteilt ihr das als Jüngere? Ich meine, für die ältere Generation ist das vielleicht ein zwiespältiges Argument, weil der Kampfwiderstand gegen manche Bereiche der US-Politik ja durchaus vorhanden sind. Aber wie seht ihr das, Danilo?
Also Anti-Amerikanismus hat nach meinen Erfahrungen und Erlebnissen spielt überhaupt keine Rolle bei keinem der Jugendverbände, die hier an dem Jugendblock beteiligt sind. Auch sonst habe ich das nicht erlebt auf irgendwelchen Anti-TTIP-Demos. Also das ist ein eigentlich relativ haltloser Vorwand. Ja? Also es gibt auch diese Bewegung in Amerika. Also Anti-CETA und TTIP-Bewegung gibt es in Amerika, genauso auch in Kanada. Und also unser Engagement richtet sich gegen diese Abkommen, gegen das Erodieren von Standards. Es richtet sich gegen die Einrichtung einer neuen extra Justiz für Investoren und große Konzerne. Und es hat absolut nichts mit Anti-Amerikanismus zu tun. Und dann dieser Vorwurf der Empörungsindustrie, der vor allem von manchen Unionspolitikern immer wieder gebracht wird, das ist auch, also aus meiner Sicht ganz klar haltlos. Diese Empörungsindustrie, um die es geht, Organisationen, die gar nicht sozusagen profitorientiert handeln. Also es ist gar keine Industrie in dem Sinne, sondern das sind einfach Organisationsformen, die es engagierten Bürgern erleichtern, politisches Engagement zu zeigen und sich in die Demokratie einzubringen. Also auch dieser Vorwurf ist kompletter Käse.
Ja, also ich muss sagen, ich habe bisher auch nicht das Gefühl gehabt, dass bei unseren Sitzungen oder bei den Positionierungen der verschiedenen Jugendverbände das irgendwie so gewirkt hat, als müssten wir unser gelobtes Land von den amerikanischen oder kanadischen Horden beschützen oder so, sondern es ging wirklich um die Inhalte, um Politik, um Partizipation und ich kann dem nur widersprechen.
Nico?
Also es gibt diese Kritik ja tatsächlich mit den bösen Amerikanern und so, aber das ist eben, ihr habt das gut gesagt, nicht unsere Kritik, weil unsere Kritik gegen das Absenken von Standards, gegen die Aushöhlung der Demokratie geht und eben nicht wie die von rechts, von der wir uns auch ganz klar abgrenzen, auf Nationalismus oder Ähnliches abzielt. Und das mit der Empörungsindustrie, das empört mich als Vertreter eines Jugendverbandes.
Als Vertreter der Industrie.
Wirklich, wenn ich sehe, dass sich hier einfach ganz viele Menschen engagieren, ganz viel ihrer Zeit da reinstecken, ganz viel auch junge Menschen, sich ganz intensiv mit politischen Themen auseinandersetzen, sich einbringen wollen und dann so abgekanzelt werden als Empörungsindustrie.
Das ist ja eine Verunglimpfung, ja, wie du sagst, des Engagements von vielen Leuten. Ja, nachdem ihr ja jetzt viel über die Inhalte geredet habt, ihr seid ja jetzt nicht nur Schreibtischtäter. Wie seid ihr denn insgesamt unterwegs? Was steht an? Welche Aktivitäten habt ihr so im Moment im Fokus in den nächsten Tagen, Wochen?
Also Nico. Es steht jetzt zu CETA eine enorm spannende Woche ab nächsten Samstag an, in der sich vieles entscheiden wird bezüglich dieses Abkommens. Am Samstag, also am 17. September, gibt es, wie anfangs gesagt, 7 Großdemonstrationen gegen CETA und TTIP, zu denen ein bundesweites Bündnis aufruft. Unter anderem wird es eben auch in Frankfurt um 12 Uhr am Opernplatz eine Demonstration geben. Und diese Demonstrationen zielen unter anderem auch ab auf den SPD-Parteikonvent, der am 19. September, also 2 Tage nach den Demos, stattfindet, über CETA entscheiden soll. Der SPD-Vorstand will CETA durchbringen, also will ein Ja zu CETA hören vom Konvent. Und immer noch in der gleichen Woche, am 22. und 23. September, treffen sich die EU-Handelsminister in Bratislava und wollen beschließen, einmal, dass CETA unterzeichnet werden soll und zum anderen, dass es dann vorläufig angewendet werden soll. Sprich, wenn das EU-Parlament abgestimmt hat und Ja gesagt hat, sollen die Bestimmungen des Abkommens schon mal gelten, obwohl die nationalen Parlamente noch nicht darüber abgestimmt haben. Auch das schließt sich an Verfahrenstricks wie Geheimverhandlungen, die aus unserer Sicht undemokratisch sind.
Mark? Ja, und es gibt, also diese Sache mit dem vorläufigen Inkrafttreten dieses Abkommens ist sehr, sehr gefährlich. Also zum einen wirkt es so, als würde gesagt, okay, nimm mal den schwarzen Peter, vielleicht gefällt's dir ja. Das wage ich zu bezweifeln. Auf der anderen Seite wird damit ein Zeitfenster geschaffen und es ist auch so in den Unterlagen beschrieben, das wird häufig als Zombie-Klausel beschrieben, dass während des Zeitfensters der vorläufigen Gültigkeit dieses CETA-Abkommens jegliche Ansprüche, die Unternehmen, also ausländische Investoren, haben könnten. Die Ansprüche hier, ich habe es ja vorhin beschrieben, gegen Wettbewerbsverzerrung, gegen öffentliche Zuschüsse oder sowas richten könnten, dass die selbst, wenn CETA abgelehnt wird, 20 Jahre danach immer noch bestehen bleiben würden. Und das halte ich für sehr gefährlich.
Jetzt mache ich ganz kurz eine Schlussrunde mit euch dreien. Wir sind so ziemlich am Ende. Ich wollte ja auch noch 1-2 Termine durchgeben. Einschätzung, Danilo, Marc, Renico in der Reihenfolge. Kommen die Freihandelsabkommen, kommen sie nicht?
Ich glaube, das hängt viel auch vom Druck der Straße ab, von den engagierten Bürgern. Und ich habe eine große Hoffnung, gerade wie ich das jetzt so erlebt habe in meinem Engagement, dass die Kräfte mobilisiert werden können, dass das verhindert werden kann.
Marc? Ich kann mich dem, was du sagst, nur anschließen. Ich bin auch bestürzt darüber, dass es bisher schon so weit gekommen ist und ich habe auch die Hoffnung, dass der Druck aus der Bevölkerung jetzt so stark wird, dass die Politik sich dem nicht entziehen kann.
Nico, du hast fast das Schlusswort. Das letzte Wort habe immer ich hier in der Sinne.
Also es ist noch offen, aber ich glaube eher nicht, dass die Abkommen kommen werden. Unser Protest hat schon viel bewirkt und wird noch viel bewirken. Und an diesem Protest vorbei werden sich die Abkommen wohl kaum beschließen lassen.
Okay, vielen Dank euch für den Besuch hier im Studio. Ich fand, es war eine, und ich hoffe, es geht euch am Radio genauso, informative Sendung, interessante Sendung und auch ja hoffnungsfrohe Sendung. Also die Zukunftsperspektiven aus anderer Sicht kann man mit einem Ausrufezeichen versehen. Wenn ihr euch noch ein bisschen drüber informieren wollt, es gibt da eine Internetseite www.ttip-demo.de. Da gibt's auf der rechten Seite sind die Städte aufgeführt, in denen das stattfinden wird. Und da könnt ihr auf Frankfurt klicken und Näheres dazu durchlesen nochmal. Marc noch?
Ja, und noch rein informativ, also wer sich für unseren Jugendblock interessiert, diesen Samstag, wir haben eine Facebook-Seite, die heißt, Achtung, Jugendblock für einen gerechten Welthandel, aber ich denke, wer sich dafür interessiert, wird unter Jugendblock, TTIP, CETA, Frankfurt unter diesen Schlagbegriffen bei Facebook einfach fündig werden.
Okay, und wenn es alles gut geht, die Irina ist noch hier bei uns im Studio, sie schneidet unsere Sendung heute, Fragezeichen, und wenn ihr Glück habt, könnt ihr morgen oder spätestens übermorgen, gehen wir mal von aus, das nochmal auf unserer Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de nachhören und auch ein bisschen nachlesen. Ich habe noch jetzt zwei Termine. Zunächst mal wie immer der Hinweis auf unseren Schnupperabend am ersten Montag des Monats. Der nächste wäre der 3. Oktober, unser aller Feiertag. Da bin ich mir jetzt im Moment nicht sicher, ob das stattfinden wird. Geht mal auch auf diese bereits erwähnte Internetseite, wenn euch das interessiert. Da findet ihr den Termin auf jeden Fall. Und dann wird es ab nächste Woche und übernächste Woche, also nächste Woche am 24. September, ein spannendes Thema hier in der Stadt geben zum Parking Day, der eigentlich immer am dritten Freitag eines Jahres weltweit begangen wird, kann man wohl sagen. Nachdem wir uns auf den Samstag geeinigt hatten, am Samstag aber diese TTIP-Veranstaltung Demo sein wird, haben wir diesen Termin auf den 24.09. verschoben. Zwischen 10 und 14 Uhr werden wir unterwegs sein in der Stadt. Nicht nur wir, sondern auch andere Verbände, die im Klimabündnis Frankfurt drin sind. Zum Beispiel ATTAC, ADFC, VCD, Transition Town und. Guckt euch mal um, in der Hasengasse, Tönkesgasse werden Stände sein, Bockenheim, Leipziger Straße und Bornheim in der Berger Straße. Da werdet ihr dann schon sehen, wenn ihr die Augen und Ohren offen haltet, um was es geht. Und Greenpeace startet am 30. September, das ist eine Woche später, die bundesweite, hier in Frankfurt, eine bundesweite Mobilitätskampagne, wo es in nächster Zeit, nächsten Monate, wahrscheinlich sogar Jahre, um das Thema Mobilität geht. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören und ich habe jetzt noch, wenn das alles klappt, die Swipes mit Best-Tipp, no T-Tipp.